Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxie 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.270 kHz und unsere Abendsendung im 49-Meter-Band auf 5.945 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien aus der Sicht einer Reisenden, meine Traumziele und zufällige Entdeckungen.
Nachstimmen.
Parlamentspräsident Numan Kurtulmuş hat gesagt, dass Israel für die Massaker im Gazastreifen nicht ungestraft davonkommen werde. Bei einem Programm mit dem Titel »Die Suche nach einem neuen globalen System und die Rolle von Türkei«, das im Rahmen der Babel-Ali-Tagungen in Istanbul organisiert wurde, sagte Kurtulmuş, dass das zionistische Besatzungsregime auf vielen internationalen Gebieten zur Verantwortung gezogen werde. Numan Kurtulmuş erinnerte an die Demonstrationen, die in vielen Teilen der Welt wegen der menschlichen Tragödie im Gazastreifen stattfanden, und sagte, jede Demonstration der Humanity Front und jeder Slogan wie Freiheit für Palästina berührte den Internationalen Gerichtshof und den Internationalen Strafgerichtshof. Israel, das als unantastbar galt, ist angetastet worden. Ich versichere Ihnen, dass dies die guten Tage des zionistischen Regimes von Netanyahu und seiner Bande sind. In der bevorstehenden Zeit wird Israel, das hinsichtlich der Veränderung des Weltsystems eine historische Bedeutung hat, stärker betroffen sein. Sie werden auf vielen internationalen Ebenen zur Verantwortung gezogen werden und sie werden für ihre Tat nicht ungestraft davonkommen. Was ich sage, richtet sich nicht nur gegen eine Regierung, sondern es ist ein wichtiger Schritt, der zur Wiederauferstehung des zusammengebrochenen und mit Füßen getretenen internationalen Systems führen wird. Kurtulmuş erklärte, dass es in der Welt eine Periode des Widerspruchs und des Konflikts mit scharfen Linien geben wird. Es wird einen Kampf und einen Widerspruch zwischen denen geben, die die Gerechtigkeit auf der einen Seite und denen, die die Unterdrückung auf der anderen Seite verteidigen. Die Humanity Front hat ein sehr konkretes Beispiel dafür geliefert, dass diejenigen, die für Gerechtigkeit eintreten, in dieser Frage zusammenkommen können. Die Tatsache, dass Menschen, die nicht einmal wissen, wo Palästina liegt, sich für die palästinensische Sache einsetzen, lässt sich nur mit einem sehr ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit erklären, sagte Kurtulmuş.
Der palästinensische Minister für örtliche Verwaltung, Sami Ahmed Arif Icavi, hat Türkis Unterstützung gelobt und eine Ausweitung der Bereiche der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern gefordert. Eine Erklärung des palästinensischen Ministeriums für Kommunikationsverwaltung zufolge empfing Icavi in seinem Büro in Ramallah den türkischen Generalkonsul in Jerusalem, Ismail Çobanoğlu. Während des Treffens wurden die Unterstützung von Türkei für das palästinensische Volk und die Beziehungen zwischen beiden Ländern erörtert. Icavi betonte die Bedeutung der türkischen Unterstützung für Palästina in lebenswichtigen Bereichen und erklärte, dass die brüderlichen Beziehungen zwischen palästinensischen und türkischen Gemeinden gestärkt, gemeinsame Erfahrungen genutzt und die Bereiche der gemeinsamen Arbeit erweitert werden sollten, insbesondere in der Gemeindearbeit, der Kapazitätsentwicklung und Karriereunterstützung. Der palästinensische Minister informierte Çobanoğlu über die nach dem Ende der israelischen Angriffe in Gaza geplanten Arbeiten, die humanitären Hilfsmaßnahmen und die Bemühungen der Regierung, die Grundversorgung sicherzustellen. Das Ministerium bemüht sich ernst darum, den Gemeinden in Gaza dringende und schnelle finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen, da infolge der israelischen Angriffe in Bereichen wie Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen, Wasser, Elektrizität, Abwasser und Kommunikationsnetzen durch umfangreiche Schäden und Zerstörungen entstanden seien. Als sich die Angriffe Israels auf Gaza intensivierten und sich die humanitäre Lage verschlechterte, hatten Türkei und einige Länder rasch Maßnahmen ergriffen, um humanitäre Hilfe zum ägyptischen Flughafen Al-Arish zu liefern. Israel verhinderte jedoch, dass der Großteil dieser Hilfe in Gaza erreichte.
Außenminister Hakan Fidan ist mit der slowenischen Vizepremierministerin und Ministerin für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten Tanja Fajon zusammengetroffen. Die slowenische Ministerin befand sich in Ankara anlässlich der Sitzung der türkisch-slowenischen Wirtschaftskommission. Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Fidan und Fajon standen die Intensivierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern sowie Kooperationsmöglichkeiten in der Verteidigungsindustrie. Ein weiteres Thema waren die jüngsten Entwicklungen in Syrien und Gaza. In diesem Zusammenhang betonte der Außenminister die Notwendigkeit der Unterstützung Syriens durch die internationale Gemeinschaft. Fidan betonte auch die Notwendigkeit eines sofortigen und dauerhaften Waffenstillstands in Gaza sowie die ununterbrochene Lieferung humanitärer Hilfe. Hakan Fidan telefonierte unterdessen mit seinem norwegischen Amtskollegen Espen Barth Eide. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die jüngsten Entwicklungen in Syrien und die Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza.
Ibrahim Kalın, der Leiter des Nationalen Nachrichtendienstes, kurz MIT, hat mit Vertretern des Politbüros der Hamas die Waffenstillstandsverhandlungen mit Israel erörtert. Ibrahim Kalın führte ein Telefongespräch mit Vertretern des Politbüros der Hamas. Während des Gesprächs wurde der letzte Punkt der Verhandlungen erörtert und die Fortsetzung der Waffenstillstandsverhandlungen vereinbart.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Nach Angaben von palästinensischen Quellen ist das Abkommen über die Waffenruhe und den Gefangenenaustausch im Gazastreifen fast fertig und könnte am 17. Januar oder auch früher unterzeichnet werden. Palästinensische Quellen, die aufgrund der Sensibilität des Verhandlungsprozesses zwischen Israel und der Hamas in Doha nicht namentlich genannt werden wollen, gaben Auskunft über die Fortschritte. Demnach sei das Abkommen über die Waffenruhe und den Gefangenenaustausch fast fertig. Wenn der Prozess so weitergeht wie bisher, könnte das Abkommen höchstwahrscheinlich am 17. Januar oder früher unterzeichnet werden. Es wurde erklärt, dass das Abkommen in drei Phasen umgesetzt werden soll, wobei die erste Phase 40 bis 42 Tage dauern wird. In dieser Phase wird Israel in den Korridoren Netzarim und Philadelphia bleiben. Nach einer Woche werden die Listen der israelischen Gefangenen von der Hamas entgegengenommen, woraufhin Israel die Rückkehr in den Norden des Gazastreifens erlauben wird. Es wurde auch erklärt, dass Israel sich aus einem Teil des Netzarim-Korridors zurückziehen wird, um im Zusammenhang mit den Rückkehrvereinbarungen Übergänge zum nördlichen Gazastreifen zu ermöglichen. Die Quellen sagten auch, dass diejenigen, die zu Fuß zurückkehren, nicht durchsucht werden, aber diejenigen, die in Fahrzeugen zurückkehren, werden mit Geräten durchsucht, die von einer internationalen Organisation mitgebracht wurden, um Waffenschmuggel oder die Durchreise bewaffneter Personen in den Norden zu verhindern. Die Quellen sagten auch, dass diejenigen, die zu Fuß zurückkehren, nicht durchsucht werden, aber diejenigen, die in Fahrzeugen zurückkehren, werden mit Geräten durchsucht. Den Quellen zufolge gab es einen Streit über die Breite der Pufferzone, die nach israelischer Vorstellung 1500 Meter betragen soll, aber man einigte sich auf 1000 Meter. Die indirekten Verhandlungen zwischen Hamas und Israel, die von Katar, Ägypten und den USA vermittelt werden, werden intensiv fortgesetzt, um ein endgültiges Abkommen über den Austausch von Gefangenen und die Einstellung der Angriffe auszuarbeiten.
Die separatistische Organisation PKK-YPG bildet ihre Mitglieder aus dem Irak und dem Iran aus, um ihre Besetzung in Syrien zu festigen. Die Organisation hat seit dem 3. Januar 1300 Männer und Frauen ihrer Gruppierung aus dem Iran und Irak nach Syrien gebracht, um die Besetzung von Ainul Arab Kobani gegen eine mögliche Militäroperation Türkis zu verstärken, hat die Organisation ihre Anhänger im Zentrum der Provinz Hasaka und im Bezirk Kamışlı versammelt. Die Terroristen bringen die in diesen Orten versammelten Anhänger in ihre Lager in Raqqa und Deir ez-Zor, wo sie eine bewaffnete Ausbildung erhalten. Die PKK-YPG, die ein Drittel des syrischen Territoriums besetzt hat, versorgt terroristische Elemente mit einer logistischen Linie vom Nordirak in den Nordosten Syriens. Letzte Woche sagte Außenminister Hakan Fidan, Das Ultimatum, das wir Ihnen, PKK-YPG, gestellt haben, ist klar. Wir haben es über die Amerikaner und über die Presse gestellt. Diejenigen, die als internationale Terroristenkämpfer gelten, die aus Türkei, dem Iran und dem Iran kommen, müssen Syrien unbedingt verlassen. John Bass, stellvertretender Unterstaatssekretär für politische Angelegenheiten im US-Außenministerium, erklärte, dass man die Sicherheitsbedenken Türkeis verstehe und dass ausländische Terroristen in Syrien das Land verlassen müssten.
In Pakistan wurden bei einem von der Armee durchgeführten Angriff 27 Kämpfer ausgeschaltet. In einer entsprechenden Erklärung der Armee hieß es, es sei berichtet worden, dass am Vortag Kämpfer in der Region Kachi in Balochistan gesichtet worden seien. Bei dem Angriff seien 27 Kämpfer ausgeschaltet worden. Es wurde betont, dass bei der Operation eine große Anzahl von Waffen, Munition und Sprengstoff beschlagnahmt wurde und die Strafverfolgungsbehörden entschlossen seien, Versuche zu verhindern, den Frieden, die Stabilität und den Fortschritt in Balochistan zu sabotieren.
In England ist im vergangenen Jahr die Zahl der Patienten, die nach ihrer Einlieferung in ein Krankenhaus wegen unzureichender Betten mehr als 12 Stunden auf Bahren in Notaufnahmen warteten, auf 518.000 gestiegen. Nach einer Analyse der Liberaldemokratischen Partei stieg diese Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 25% an. Die Liberaldemokraten forderten dringende Maßnahmen der Regierung, um die Versorgung von Patienten auf den Fluren zu beenden. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Liberaldemokraten Helen Morgan bezeichnete die Daten und das Ausmaß des Problems als skandalös. Es ist nicht annehmbar, dass die Versorgung auf dem Fluren normalisiert wird und Tausende von Patienten Stunden oder sogar tagelang auf Bahren warten müssen. Diese Situation gefährdet nicht nur das Leben der Patienten, sondern erhöht auch die Arbeitsbelastung des medizinischen Personals. Morgan forderte Gesundheitsminister Wes Streeting auf, einen dringenden Aktionsplan anzukündigen und betonte, dass die Zahl der Krankenhausbetten erhöht und das Gesundheitssystem auf ein sicheres Niveau gebracht werden müsse. Die Regierung muss rasch Maßnahmen ergreifen, um diese Krise zu bewältigen und eine Kampagne zur Anwerbung von im Ruhestand befindlichen Gesundheitsfachkräften starten, wie sie 2022 während der Coronavirus-Pandemie getan hat, sagte Morgan. Nach Angaben des Royal College of Emergency Medicine sind im Jahr 2023 etwa 14.000 Todesfälle auf die langen Wartezeiten in den Notaufnahmen zurückzuführen. Es wurde außerdem berichtet, dass die Bettenauslastung in den Krankenhäusern derzeit bei 93% liege, während der sichere Wert bei 85% liegt.
Meine Damen und Herren, Sie hörten die Nachrichten.
Sözüne özüne kavuşmam gerek beklediğime Bu gece uyku ne kelime kan çanağı bu gözlerime Kıyasıya özlüyorum bizi geri istiyorum Kanadım kırık ama yüreğim yanık ona sen nedir billahi Kavuşmam gerek beklediğime Bu gece uyku ne kelime Kan çanağı bu gözlerime Kıyasıya özlüyorum bizi geri istiyorum sıya sıya özlüyorum, bizi geri istiyorum. Kanadım kırık ama yüreğim yanık, ona sönmedi billahi. Adama odama, tenime dudağıma dönmeli illahi. Kanadım kırık ama yüreğim yanık, ona sönmedi billahi. Adama odama, tenime dudağıma dönmeli illahi.
Aus der Sicht einer Reisenden. Merhaba, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Seyran. In der ersten Folge unserer Sendereihe hatte ich Ihnen von meiner Reise mit dem Flugzeug von meinem Heimatland nach Türkei erzählt. Mein erster Einblick in die türkische Kultur erfolgte schon während meines Flugs. Aber erst als ich den Flughafen von Istanbul betrat, begann meine Türkei-Geschichte. Unser Flugzeug landete 14.45 Uhr türkische Zeit auf dem Istanbuler Flughafen. Ich hatte noch nie einen so großen und modernen Flughafen gesehen. Nachdem wir aus dem Flugzeug ausgestiegen waren, fuhren wir mit einem Bus zum Terminal. Als wir am Eingang des Flughafens ankamen, war ich fasziniert von den riesigen Glasfassaden und der auffälligen Architektur. Es war so, als würde ich vor einem Gebäude aus der Zukunft stehen. Als ich eintrat, empfing mich ein großer und weitläufiger Saal. Die Decken waren hoch, dass ich das Gefühl hatte, in einer Kathedrale mich zu befinden. Elektronische Tafeln mit bunten kleinen Lichtern schmückten die Bildschirme und gaben Auskunft über die Flüge. Es herrschte ein reges Treiben, aber zugleich war alles sehr ordentlich. Zusammen mit Frau Güneş, die ich im Flugzeug kennengelernt hatte, machten wir uns auf den Weg zur Passkontrolle, indem wir den anderen Passagieren und den Schildern folgten. Während wir in der Schlange warteten, war die Ordnung und dass alles in einem so großen Bereich reibungslos vonstatten ging, wirklich beeindruckend. Bei der Passkontrolle fragte mich der Beamte freundlich nach dem Grund meiner Einreise nach Türkei. "Ich bin Tourist und möchte dieses schöne Land erkunden", sagte ich, worauf er lächelte, den Stempel aufdrückte und mir meinen Pass mit den Worten "Ülkemize hoş geldiniz", also willkommen in unserem Land, aushändigte. In diesem Moment machte mich dieser herzliche Empfang wirklich glücklich. Ich wartete, bis Frau Güneş die Passkontrolle durchlief und gemeinsam machten wir einen Rundgang durch den Flughafen, bevor wir unsere Koffer nahmen. Wir schlenderten eine Weile umher und ich war fasziniert von den modernen Kunstwerken, den internationalen Markengeschäften und den Restaurants, die Geschmacksrichtungen aus der ganzen Welt anboten. Vor allem Details wie Ruheräume, Entspannungsbereiche und Kinderspielplätze machten den Flughafen zu einem außergewöhnlichen Ort. Frau Güneş erzählte, dass der Flughafen Istanbul 2018 eröffnet wurde und ein Projekt ist, das weltweit Aufmerksamkeit erregt. Sie sagte, dass dieser Flughafen, der sich auf der europäischen Seite von Istanbul befindet, mit seiner Architektur, Kapazität und technologischen Infrastruktur einen wichtigen Platz im Luftfahrtsektor einnimmt.
Der Flughafen Istanbul hat sich zu einem Drehkreuz zwischen Asien, Europa und Afrika entwickelt und bietet Direktflüge in alle vier Himmelsrichtungen an. Heute ist er mit Hunderten von Fluggesellschaften und Dutzenden von verschiedenen Zielorten Favorit von Fluggästen aus der ganzen Welt. Aber er ist nicht nur ein Flughafen, sondern auch ein Meisterwerk der Technik. Er ist eine Brücke, die Kulturen verbindet und präsentiert zugleich die starke Seite von Türkiye, das sich der Welt öffnet, sagte Frau Güneş. Nach unserem Rundgang beschlossen wir, uns in ein Café zu setzen und eine Tasse Tee zu trinken. Frau Güneş bat ausdrücklich darum, dass unser Tee in den traditionellen türkischen Gläsern in der Tulpenform serviert werden solle. Bald kam unser Tee auf einem Tablett mit roten, vergoldeten Untertassen in den gewünschten Gläsern. Dazu gab es ein kleines Gebäck. Frau Güneş nahm die Teetasse in die Hand und sagte lächelnd, »Dieses tulpenförmige Glas ist ein herzerwärmendes Symbol der türkischen Kultur. Es ist die gemeinsame Sprache der Nachbarschaft und Freundschaft. Menschen versammeln sich auf Dorfplätzen, in den Straßen der Städte, um Tee zu trinken, um sich zu unterhalten und um ihre Bindungen zu stärken. In diesem Glas sehen sie nicht nur Tee, sondern sie sehen seine Farbe, fühlen seine Wärme und spüren seine näherbringende Kraft. Die Frage, möchten Sie noch ein Glas Tee, bedeutet eigentlich, bleiben Sie noch eine Weile, lassen Sie uns noch ein wenig unterhalten. Tee in einem traditionellen Glas ist eine kulturelle Brücke, die Menschen zusammenbringt und Beziehungen stärkt. Ich nahm die Tasse in die Hand und dachte darüber nach. Obwohl es nur eine Tasse Tee ist, war sie tatsächlich ein bedeutender Teil der Kultur dieses Landes. Tee wird nicht nur als ein warmes Getränk betrachtet, sondern es ist ein Symbol der Freundschaft, der Gastfreundschaft und des Teilens. Nach unserer kleinen Unterhaltung gingen wir zu dem Bereich, in dem wir unsere Koffer abholen konnten. Im nächsten Abschnitt werde ich von den unvergesslichen Momenten berichten, als ich zum ersten Mal Istanbul betrat und diese faszinierende Stadt aus der Nähe sah. Bis bald.
Aus der Sicht einer Reisenden.
Geçiyor gündüz gece bir bir takvimlerden Tutamam zamanı kayar teker teker elimden Alıyorsun insanın aklını başından Kaybolurum gülüşünde en güzelinden Ah sordum bir bilene Dedi yok ki bir çare Öylece kaldım Düştüm yine derde Gelsen bu gece biraz geçince Kimseye söylemeden Bulsam bir yolunu ah içimde Külleri sönmeden Yaklaş yanıma otur çekinme Seyrine bırakırsan Geçiyor bak yıldızlar Bir bir manzara önümüzde Geçince kimseye söylemeden Bulsam yolunu ah içimde külleri sönmeden
neden? Yaklaş yanıma otur, çekinme, seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar, biri bir manzara önümüzde. Gelsen bu gece biraz geçince, kimseye söylemeden. Bulsam bir yolunu ah içimde, külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur, çekinme, seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar, bir bir manzara önümüzde. Gelsen bu gece biraz geçince, kimseye söylemeden. Bulsam bir yolunu ah içimde, külleri sönmeden. Yaklaş yanıma otur, çekinme, seyrine bırakırsan. Geçiyor bak yıldızlar, bir bir manzara önümüzde.
Meine Traumziele.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. In der heutigen zweiten Folge unserer Sendereihe Meine Traumziele sind wir in Jordanien. In den frühen Morgenstunden stehe ich im südlichen Teil von Amman vor einem Bauwerk, das unter den modernen Gebäuden der Stadt derzeit Widerstand geleistet hat, dem Hauptbahnhof der Hedjaz Eisenbahn in Amman, der seit über 120 Jahren mitten in der Wüste existiert. Der 1903 eröffnete Hauptbahnhof wurde von Sultan Abdulhamid II. In Auftrag gegeben und gilt als eine der wichtigsten Stationen des großartigen Projekts von Sultan Abdulhamid II. Die Hedjaz-Bahn, auch bekannt als Hamidiye-Hedjaz-Bahn, ist eine 1322 Kilometer lange Eisenbahnlinie, die zwischen den Jahren 1900 und 1908 von Sultan Abdulhamid II. In Auftrag gegeben wurde und zwischen Damaskus und Medina verläuft. Diese Eisenbahnstrecke, eine der größten ingenieurstechnischen Errungenschaften der damaligen Zeit, sollte eigentlich nicht nur als Eisenbahnstrecke, sondern auch als Meilenstein einer Zivilisation in der Wüste betrachtet werden. Die Hedjaz-Bahn, die mit den nachfolgenden Erweiterungen eine Länge von 1900 Kilometern erreichte, schuf mitten in der Wüste sozusagen einen neuen Korridor der Zivilisation. Sie besteht aus 2666 Steinbrücken und Übergängen, von denen jede ein eigenständiges architektonisches Meisterwerk ist, 7 Eisenbrücken, 9 Tunnel, die durch Felsen verlaufen, 96 Bahnhöfe, die Karawanenrouten über Jahrhunderte hinweg trugen. Jedes dieser Bauwerke war wie eine prächtige Signatur der osmanischen Ingenieurskunst in der Wüste. Die Weitsicht des Sultans beschränkte sich nicht auf die Schienen. Telegrafenmasten entlang der Strecke verbanden die Wüstenebenen mit Istanbul und Wachposten gegen Angriffe der Beduinen sorgten für die Überwachung und Sicherheit des Projekts. Während 7 Teiche und 37 Wassertanks entlang der Straße den Wasserbedarf deckten, sorgten 2 Krankenhäuser und 3 Werkstätten dafür, dass die Eisenbahnstrecke wie ein lebendiger Organismus ununterbrochen funktionierte. Die Hedjaz-Bahn sollte die Pilgerfahrt erleichtern, die damals sehr mühsam war. Die gefährliche Pilgerreise von Syrien nach Medina, die etwa 40 Tage und nach Mekka 50 Tage dauerte, dauerte mit der Eisenbahn nur noch 4 bis 5 Tage. Dadurch wurde auch bei den Kosten für die Hadsch erheblich gespart, was auch zu einer künftigen Erhöhung der Zahlen der Pilger führte. Das Ziel dieses gigantischen Projekts, Mekka zu erreichen, konnte jedoch nicht vollständig erreicht werden und die letzte Station der Eisenbahnstrecke war Medina. Als die Hedschas-Bahn zu einem Symbol des osmanischen Modernisierungsdrangs wurde, gab es täglich regelmäßige Verbindungen zwischen Haifa und Damaskus, während Passagiere und Handelsgüter dreimal wöchentlich zwischen Damaskus und Medina transportiert wurden. Bei Bedarf wurden für den Transport von Baumaterialien, Militär und Pilger zusätzliche Zugverbindungen organisiert. Heute begrüßt das Hauptgebäude des Hedschas-Hauptbahnhofs in Amman, das 1903 von Meistern aus Anatolien erbaut wurde, seine Besucher mit einer Eleganz, die an den Sirkeci-Bahnhof in Istanbul erinnert. Die noch heute lesbare osmanische und arabische Inschrift über dem Haupttor am Eingang gilt als die Identität des Gebäudes. Der Siegel von Abdülhamid II. Und das Datum auf der Inschrift flüstern die jahrhundertealte Geschichte. Das auffälligste Merkmal des Bahnhofs sind die Wachtürme an seinen vier Ecken. Diese achteckigen Türme dienen nicht nur Sicherheitszwecken, sondern auch als natürliches Belüftungssystem des Gebäudes. Die kleinen Fenster oben in den Türmen waren dazu gedacht, den Wüstenwind hereinzulassen. Es erzeugt selbst in der Sommerhitze einen kühlen Luftstrom im Inneren. Wenn ich durch die Haupthalle unter der hohen Decke gehe, stelle ich mir die Pilger, Händler und Reisenden vor, die einst mit ihren hektischen Schritten den Bahnhof füllten, der jetzt aber wie ein stilles Museum wirkt. Die geometrisch gemusterten Fliesen und Stuckarbeiten, die die Wände schmücken, wurden von Meistern aus Istanbul gefertigt. Die noch heute hinter dem Fahrkartenschalter hängenden Fahrpläne und Vorschriften der osmanischen Züge erinnern an einen Moment, als die Zeit stillstand. Als ich in den Ostflügel gehe, werde ich vom Telegrafenamt begrüßt, das einst ein wichtiges Zentrum des Kommunikationsnetzes war, das sich von Istanbul bis Medina erstreckte. An den Wänden hängende Morse-Code-Tabellen und Kupfer-Telegrafengeräte veranschaulichen den technologischen Stand der damaligen Zeit. Der Wasserturm in der Aula des Bahnhofs ist ein in dieser Wüstenumgebung einzigartiges technisches Wunderwerk. Das darunterliegende Zisternensystem sammelt Regenwasser und speichert es für die Nutzung im Sommer. Das Gasthofgebäude im Westflügel des Bahnhofs bot mit seinen hohen Räumen und dem Brunnen im Hof den Pilgern eine gemütliche Rastmöglichkeit. Jede Ecke des Gebäudes zeugt von der osmanischen Meisterschaft und dem Verständnis für Funktionalität in der Eisenbahnarchitektur. Wenn ich die Plattform betrete, stehe ich unter der eleganten Veranda, die von Metallsäulen getragen wird, die speziell in den Werkstätten des Yıldız-Palastes in Istanbul gegossen wurden. Rostige Schienen erstrecken sich bis zum Horizont. Einst fuhren von hier Züge ab, die Pilger ins Heilige Land brachten. Dieses Bauwerk ist nicht nur ein Bahnhof, eine in Stein und Eisen gemeißelte Geschichte. Der Hauptbahnhof der Hedschas-Bahn in Amman, trotz dem Herzen des modernen Jordaniens noch immer der Zeit und ist eines der wertvollsten Vermächtnisse der Osmanen in diesem Land. Auf meiner Reise Richtung Man besuche ich kleine Bahnhöfe entlang der Eisenbahnstrecke. Der Wassertank aus behauenem Stein und das Telegrafenbürogebäude des Katrana-Bahnhofs sind technische Wunderwerke dieser Zeit. Am Bahnhof Batn al-Gul zeugen die geschickt zwischen den Bergen platzierten Eisenbahnanlagen und Arbeiterunterkünfte vom Erfolg der osmanischen Planung. Die Steinbrücken und Viadukte neben dem Al-Hasa-Bahnhof wurden mit den fortschrittlichsten Ingenieurstechniken der damaligen Zeit gebaut. Je näher wir Petra kommen, desto mehr verstehe ich die Schwierigkeiten, mit denen die türkischen Ingenieure bei den Bauarbeiten der Eisenbahnlinie konfrontiert waren. In den Plänen osmanische Ingenieure, Absolventen der Kaiserlichen Ingenieurschule, die unter technischer Beratung der Deutschen standen, wurde jeder Felsen und jedes Teil berücksichtigt. Die in den Tagebüchern von Ingenieur Hayri Bey, einem der Studenten des Architekten Kemalettin, erwähnten wundersamen Passagen erheben sich in all ihrer Pracht vor mir. Tunnel, die durch die Berge führen, Viadukte, die an manchen Stellen 60 Meter hoch sind, und Brücken aus behauenem Stein zeugen vom technischen Niveau jener Zeit. Die speziellen Techniken zum Verlegen von Gleisen auf felsigem Gelände werden noch heute bewundert. Die alle 20 Kilometer entlang der Strecke errichteten Wartungsstationen ähneln kleinen, aus lokalem Stein erbauten Burgen. Für jedes dieser Bauwerke waren ein Wassertank, eine Reparaturwerkstatt und Personalunterkünfte vorgesehen. Die in den roten Felsen von Petra gehauenen Tunneleingänge zeigen, wie osmanische Ingenieure in Harmonie mit der Natur arbeiteten. Der anspruchsvollste Abschnitt der Eisenbahnstrecke zwischen Petra und Man erscheint mir mehr als nur eine technische Leistung, sondern vielmehr wie ein Kunstwerk. Jeder Schritt in der jordanischen Wüste erinnert uns an die tiefen Spuren der Osmanen in diesen Ländern. Der in Kas al-Azraq errichtete Komplex weist alle Merkmale der klassischen osmanischen Militärarchitektur auf. Bastionen an den Ecken der Festungsmauern, das Munitionsdepot und Ställe im Innenhof sowie eine Moschee und ein Hammam für die Garnison. Die Gasthöfe an den Karawanenstraßen sind lebendige Zeugen des Handelslebens dieser Zeit. Insbesondere die Steinmögen des Bahnhofs in Han es-Sabib und der Brunnen in seinem Innenhof zählen zu den schönsten Beispielen osmanischer Han-Architektur. Einige der Aquädukte sind immer noch in Betrieb. Das Aquäduktsystem in der Region Gadara ist ein Beispiel für den Erfolg der osmanischen Wasserbaukunst. Die osmanischen Außenposten an den Hängen des Wadi Rum wurden geschickt an strategischen Punkten platziert. Jeder dient sowohl als Wachturm als auch eine kleine Garnison. Die kleinen Moscheen und Brunnen, die man in einigen dieser Polizeiwachen fand, zeigen, dass die Osmanen nicht nur Wert auf die militärische, sondern auch auf die soziale Infrastruktur legten. Ich erreiche in Akaba meine letzte Station. Mit Blick auf das Blau des Roten Meeres ist diese osmanische Burg ein prächtiges Bauwerk, das einst den Pilgern den Seeweg beschützte. Die während der Herrschaftszeit von Sultan Abdulhamid II. Renovierte und erweiterte Burg von Akaba bietet an einem strategischen Punkt des Roten Meeres einen herrlichen Ausblick. Die Hedschas-Eisenbahn, eines der größten Projekte von Sultan Abdulhamid II., entstand aus dem Traum des Osmanischen Reiches, Mekka und Medina schneller zu erreichen, und sollte die heiligen Städte der islamischen Welt miteinander verbinden und Pilgerreisen erleichtern. Die von Damaskus ausgehende und bis nach Medina reichende Strecke erleichterte nicht nur den Transport, sondern sorgte auch für einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung in der Region. Bevor der Straßenabschnitt nach Mekka jedoch fertiggestellt werden konnte, wurde das Projekt mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges gestoppt. Auch der Aufstand von Sheriff Hussein im Jahr 1916, der in geheimer Zusammenarbeit mit den Briten stattfand, veränderte das Schicksal dieser Eisenbahnlinie. Ständige Angriffe von Beduinengruppen, die von britischen Offizieren angestiftet wurden, erschwerten die Nutzung der Strecke. Als die unerbitterlichen Winde des Ersten Weltkrieges das großartige Projekt des Sultans verschlangen, wurde die im Wüstensand liegende Eisenbahnlinie Stück für Stück auseinandergerissen. Mit Dynamit durchtrennten die Männer von Sheriff Hussein unter der Leitung von Lawrence nicht nur die Schienen, sondern auch die Arme einer Zivilisation, die in die Wüste hinausreichte. Mit jeder Explosion, jeder demontierten Schiene, jeder eingestürzten Brücke vermischte sich der Schweiß von Hunderten von Handwerkern, Ingenieuren und Arbeitern mit dem Wüstensand. Die einst von Damaskus nach Medina ununterbrochen geführte Strecke ist nun sowohl auf der Landkarte als auch in der Realität ununterbrochen. Jedes zerbrochene Stück ist wie eine traurige Erinnerung an die Einheit, die in diesen Ländern einst existierte. Als 1920 die harten Bedingungen von Sèvres auf den Tisch kamen, musste das Osmanische Reich nicht nur ein Reich zurücklassen, sondern auch dieses wunderbare Werk, das es in die Wüste eingemeißelt hatte. Die Hedjas Eisenbahn mag heute ihre Funktion verloren haben, ihre Schienen mögen verrostet sein, ihre Bahnhöfe abgerissen worden sein, aber die Geschichte dieses großartigen Projektes ist wie ein Schatz im Wüstensand verborgen geblieben. Jede verfallene Mauer, jede verrostete Schiene erzählt uns nicht nur die Geschichte einer Eisenbahn, sondern auch die einer Zivilisation, eines großartigen Traums, der unzählige Menschen miteinander verbunden hat.
Meine Traumziele.
Aydır aşk notası kayıp peşinde haydut yılların gençliğinden çalıp gel artık güneşli bir yerde denizli kum olalım senle fonda love story çekip gidelim güzel sahne güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün müdavi mi olur saçın savuruşunun omzumda kanatlarım göklerde ip atlarım hesap seni olurum yaşadığım İstanbul'un bu dünya neşesi alınmış bir gözyaşı diskosu ben hep tek rakamla kaçırdım o büyük piyangoyu bir dizi ise aşk hayatım netice hep erken final olsun ve biz daha ölmedik asayiş Kemal gel artık güneşli bir yerde denizli kum olalım senle fonda love story çekip gidelim güzel sahne güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün müdavi mi olur saçın savuruşunun omzunda kanatların göklerde ip atların hesap seni olurum Aydır aşk notası kayıp peşinde haydut yılların geçtiğinden çalıp gel artık güneşli bir yerde denizli kum olalım senle fonda love story çekip gidelim güzel sahne güneşi bile kavurur senin o yaz gülüşün müdavi mi olur saçın savuruşunun omzumda kanatlarım göklerde ip atlarım hesap seni olurum yaşadığım İstanbul'un güneşi bile
zufällige Entdeckungen. Elektrizität, sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil unseres modernen Lebens. Ein Leben ohne Strom wird heute als Apokalypse betrachtet. Die Elektrizität, die in der Natur seit Tausenden von Jahren frei verfügbar ist, wurde mit dem berühmten Drachenexperiment von Benjamin Franklin, einem Wissenschaftler, der als einer der Gründungsväter der Vereinigten Staaten von Amerika gilt, zum Meilenstein des modernen Lebens. Die bei Franklins Experiment gewonnenen Erkenntnisse über den elektrischen Strom wurden im Lauf der Zeit von verschiedenen Wissenschaftlern weiterentwickelt und der Menschheit zur Verfügung gestellt, doch gab es in den Anfangsjahren der Nutzung der Elektrizität ein grundlegendes Problem. Im 18. Jahrhundert war bekannt, wie Elektrizität erzeugt werden kann, aber die Maßnahmen zur Speicherung und zum Transport waren noch nicht schlüssig. Die ersten bemerkenswerten Forschungen zu diesem Thema fanden im Rahmen von Studien zur Tierbiologie statt, einem ganz anderen Bereich. Der italienische Wissenschaftler Luigi Galvani entdeckte die Bioelektrizität, die für die Aufrechterhaltung des Lebens von Lebewesen von großer Bedeutung ist, zufällig während eines Experiments. Der 1737 in Italien geborene Galvani, der wie sein Vater den Beruf des Arztes wählte, entdeckte sie bei einem Experiment zur Froschbiologie im Jahr 1787. Er stellte fest, dass sich lebendes Gewebe dank des elektrischen Stroms bewegt. Diese zufällige Entdeckung zeigte, dass Elektrizität in lebenden Organismen transportiert werden kann und dass es möglich ist, sie im Körper zu speichern. Der wichtigste Schritt in diesem Bereich wurde von dem italienischen Physiker Alessandro Volta unternommen. Auf der Grundlage von Galvanis Arbeiten legte Volta 1799 ein in Salzwasser getränktes Tuch zwischen Kupfer und Zinkmetalle. Es gelang ihm zum ersten Mal in einer Laborumgebung elektrischen Strom zu erzeugen. Volta bewies, dass Elektrizität mit dieser Methode auch chemisch erzeugt werden kann. Er entdeckte so die voltatische Batterie, die als erste Batterie in der Welt der Wissenschaft gilt. Voltas Entdeckung war bahnbrechend auf dem Gebiet der Elektrizität. Viele Physiker und Chemiker begannen, auf diesem Gebiet zu arbeiten. Als die Kalender das Jahr 1870 anzeigten, wurde das erste Kraftwerk in England eröffnet. Die Stromerzeugung war nun unter Kontrolle, aber das Problem der Speicherung und der späteren Nutzung war noch nicht vollständig gelöst. Die voltatische Batterie war zwar bekannt, aber wegen ihrer Größe und Kosten nicht sehr beliebt. Die Lösung wurde mit der wiederaufladbaren Batterie gefunden. Der französische Physiker Gaston Plante entdeckte die erste wiederaufladbare Batterie. Diese als Bleisäurebatterie bezeichnete Batterie wurde erstmals kommerziell in Automobilen eingesetzt und leitete eine neue Ära im Verkehrssektor ein. Die Bioelektrizität, die zufällig bei einem Experiment zur Aktivierung des Muskels im Bein eines Frosches entdeckt wurde, ebnete den Weg für die Entdeckung tragbarer und wiederaufladbarer Batterie. Heute gibt es Batterien, die aus vielen verschiedenen Arten von Chemikalien bestehen und die wir in vielen Bereichen verwenden, vom Auto bis zum Mobiltelefon, vom Laptop bis zur Fernbedienung. Jede Batterie, ob wiederaufladbar oder nicht, hat jedoch eine bestimmte Lebensdauer. Wenn Altbatterien achtlos weggeworfen werden, schaden sie durch giftige Metalle wie Quicksilber, Blei und Cadmium dem Boden, dem Grundwasser und damit allen Arten von Lebewesen erheblich. Aus diesem Grund sollten Altbatterien nicht in den Müll geworfen, sondern in speziellen Anlagen recycelt werden. Zufällige Entdeckungen.
dönme, geri dönme. Ben aşka ettim tövbe. Kalbimi söktün yerinden sonra dedin ölme.
Hayalin alıyor gölge, acıyı hissetmiyor gövdem. Bastığım yer cam kırıkları, almam önlem.
Bayağı bir yanar sönmez bu yangınımı görmesen. Başka yerde mutluyken mesele değil dönmen.
Nasıl bir yarasın, kabuk tutsun ve kanasın. Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası. Yaramı sarasın, o bakışların bana sır. Aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası.
Nasıl bir yarasın, kabuk tutsun ve kanasın. Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası. Yaramı sarasın, o bakışların bana sır. Aydınlanır belki bir gün. Gitme köhne bir evde, başucumda resmin, saat geliyor dörde.
Dönme geri dönme, ben aşka ettim tövbe. Kalbimi söktün yerinden sonra dedin ölme.
Hayalin oluyor gölge, acıyı hissetmiyor gövdem. Bastığım yer cam kırıkları, almam önlem.
Bayağı bir yanar sönmez bu yangınımı görmesen. Başka yerde mutluyken mesele değil dönmen.
Nasıl bir yarasın, kabuk tutsun ve kanasın. Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası. Yaramı sarasın, o bakışların bana sır. Aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası.
Nasıl bir yarasın, kabuk tutsun ve kanasın. Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası. Yaramı sarasın, o bakışların bana sır. Aydınlanır belki bir gün. Nasıl bir yarasın, kabuk tutsun ve kanasın. Bu ara gel gittiğim yaşamla ölüm arası. Yaramı sarasın, o bakışların bana sır. Aydınlanır belki bir gün bu bahtımın karası.
Somit geht die Deutschfrage-Sendung von THT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Boll moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Bleyer, Türkiye'nin ses radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.